Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen zu Tage wie diese. Ich freue mich heute auf meinen Gast Armgard Segers. Hallo.
Hallo Alex.
Hallo Armgard. Armgard, ich habe dich heute eingeladen, weil wir über einen speziellen Fall reden. Und zwar O.J. Simpson ist verstorben, vergangene Woche. So, O.J. Simpson, für die Älteren unter uns, die wissen vielleicht noch, wer das ist. Und viele haben wahrscheinlich jetzt in der Presse gelesen, der Spiegel hatte 1000 Artikel. O.J. Simpson ist eigentlich Orenthal James Simpson. Spricht man das so aus?
Orenthal James.
War eigentlich ein US-amerikanischer Footballspieler und Schauspieler, aber bekannt geworden ist er eigentlich wegen eines spektakulären Prozesses, der ihm gemacht worden wegen des Verdachts des Totschlags oder des Mordes an seiner Ehefrau Nicole.
Ja, genau.
Ja, du warst damals vor Ort.
Ja, wir waren in den 90er Jahren, also der Mord ist 1994 passiert, sehr viel in Kalifornien, weil mein Mann Helmut Karasek damals eine Biografie über Billy Wilder geschrieben hat und da mit Billy Wilder viel Zeit verbracht hat. Ja. Also jedenfalls, bei uns war O.J. Simpson in Deutschland nicht so bekannt. In Amerika war der aber ein Star. Also der war so kurz, so ungefähr das, was bei uns Franz Beckenbauer ist. Also der war sehr, sehr berühmt. Das war ein sehr, sehr berühmter Footballspieler. Und der hatte praktisch, wie das für sehr prominente Menschen leider oft so ist, der hatte praktisch sehr, sehr viele Möglichkeiten, Sachen zu machen, die anderen Leuten nicht, die bei ihm durchgehen und anderen Leuten nicht. Also ich erinnere hier nur ein bisschen an den Fall Jerome Boateng bei uns in den letzten Monaten. Und das ist ja auch so gewesen, dass sein Promi-Status, ohne dass ich mich da jetzt in den Fall einmischen will, ihm geholfen hat, über die Anschuldigungen, die die Suizidverübende Ex-Geliebte gegen ihn vorgebracht hat, dass er damit relativ gut durchgekommen ist. So, und bei O.J. Simpson war es so, der war mit einer er ist ein schwarzer Mann und so riesig groß und breit und sehr kräftig. Footballspieler
Also
ein Trumm von Mann.
Auch gut aussehend, ne?
Sehr, sehr gut aussehend. Und der hatte eine weiße Frau geheiratet, Nicole Brown. Und war geschieden worden 1992.
Eine
und
Deutsche übrigens, ne? Aus Frankfurt am Main.
Ja, deutsche Vorfahren. Also so und
geboren in Frankfurt.
Genau. Ich glaube, der Vater war bei der Armee.
Ja,
jedenfalls war das ein spektakulärer Mordfall, weil die wurde 1994 mit ihrem damaligen Freund, ob das ihr Liebhaber war, ist gar nicht mal so klar, ermordet vor ihrem Haus.
Ja.
Und es gab unfassbar viele Spuren, da können wir gleich noch drüber sprechen, die auf O.J. Simpson führten. Und trotzdem, also wie der Prozess geführt worden ist, das war ein Spektakel. Das haben täglich 2 Millionen Menschen am Fernsehen beobachtet. Und am Ende zur Prozessverkündigung haben 150 Millionen, also die Hälfte aller Amerikaner, zugeschaut.
Wahnsinn. Unfassbar. Also es war als erstes Mal so ein richtiger Medienprozess, oder?
Ja, absolut.
Also ich erinnere mich auch in Deutschland. Also es war auch hier ein großes Thema. Es beherrschte die Schlagzeilen nicht nur des Boulevards, weil das auch ein politischer Prozess war irgendwie, ne?
Oder ja, wurde zumindest. Ja. Die Verteidigung von O.J. Simpson hat auf Rassendiskriminierung auf die Karte gesetzt.
Ja.
Und so wurde das ein Prozess schwarz gegen weiß, so ungefähr. Also O.J. hatte sehr, sehr berühmte Verteidiger. Das wird auch den ganz jungen Menschen heute noch was sagen. Unter anderem Robert Kardashian, den Vater der vielen Kardashian-Schwestern.
Ja.
Und der andere Verteidiger war Johnny Cochran. Das war ein schwarzer Anwalt, ein sehr, sehr schillernder, wortgewandter, kluger, witziger, experimentierlustiger, freudiger Anwalt, der für seine Rhetorik bekannt war. Dann gab es noch einen Alan Dershowitz, Und einen jüdischen Anwalt, Shapiro hieß der. Und das war eine wie so eine Phalanx von Verteidigern, die sich alle vor O.J. gestellt haben.
Ja. O.J. war natürlich auch ein Medienstar, ne? Also,
ja.
Genau, also wie du schon sagst, er war in einer sehr populären Sportart. Übrigens ganz interessant, ich weiß nicht, ob du es wusstest, hat jetzt mit dem Fall nichts zu tun, aber er hat dieses wahnsinnige große sportliche Talent entwickelt, obwohl er eigentlich wegen Rachitis, also einem Vitamin-D-Mangel, eine Knochenwachstumserscheinung hatte und bis zu seinem fünften Lebensjahr Beinschienen tragen musste. Also der war bis zu seinem fünften, hat man gedacht, hoffentlich kommt der überhaupt jemals, kann der ohne Stütze alleine laufen. Und dann wurde der aber so wahnsinnig groß und kräftig und sportlich. Also total interessant. Also,
komischerweise, Alex, das hat jetzt auch gar nichts mit dem Fall zu tun, aber ich erinnere mich, in meiner Kindheit gab es eine schwarze 100-Meter-Läuferin, die hieß Wilma Rudolph. Und die hatte als Kind Kinderlähmung.
Ja.
Also es gibt solche Fälle von Menschen, die über sich hinauswachsen, um ihre Krankheit zu besiegen.
Es gibt auch einen irischen Musiker, der Kinderlähmung hatte früher und der hatte deswegen so einen interessanten, etwas staccatohaften Tanzstil auf der Bühne. War so abgehakt und der war ganz berühmt in den 80ern und er starb allerdings dann früh. Also das geht tatsächlich auch. Aber ja,
Zurück zum Fall
und den Kardashians. Da ist das Wurzelsübel.
Ja.
Ja, das Übels Wurzeln. Die Wurzel des Übels.
Genau.
Ja.
Wir verplaudern uns hier irgendwie
das
auf Abwägen.
So, das ist gut, das ist die Detailreichtum. Also ich erinnere mich zurück zu dem Schwarz gegen Weiß und der Karte der Rassendiskriminierung. Ich erinnere mich an nicht so viel von damals, aber ich erinnere mich, dass im Vorfeld der Urteilsverkündung in Los Angeles Riots waren, Straßenkämpfe, also Plündereien. Das ist also ein schwarzer Mob durch die Straßen gezogen und hat seinem Unmut Luft gemacht. Und es war richtig gefährlich. Die öffentliche Ordnung war ein bisschen in Gefahr. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das so klar wurde. Er hatte eigentlich eine erdrückende Indizienlast gegen sich und wurde freigesprochen.
Das ist Johnny Cochran zu verdanken, dem schwarzen Anwalt.
Ja.
Der hat unter, ich meine, das ist jetzt auch wieder nur ein Abweg.
nein,
wir haben ja gerade die Vorwürfe gegen P. Diddy. Also die sind jetzt auch wieder hochgekommen, wie viele Frauen der missbraucht haben soll und so weiter. Und Johnny Cochran hat praktisch alle berühmten schwarzen Musiker, die Prozesse hatten, auch verteidigt. Michael Jackson, Snoop Dogg, Tupac Shakur und P. Diddy. Und der hat damals zum Beispiel diese Sache, die jetzt auf P. Diddy zurückfällt, dass der nämlich in einem New Yorker Club geschossen haben soll, als er mit Jennifer Lopez dort aus war, kurz vor Weihnachten, und eindeutig wohl eine Pistole bei sich hatte, da hat Johnny Cochran ihn auch frei bekommen.
Ach.
Also es war auch dieser Anwalt. Der O.J. frei, also die mehrere Anwälte haben ihn.
Und verteidigt P. Diddy jetzt auch?
Nein, er ist gestorben. Johnny Cochran ist tot. Der ist ein paar Jahre nach dem Urteil. Also Johnny Cochran ist in Amerika sehr berühmt geworden, weil er so viele wirklich bannende Sätze gesagt hat, die man sich merkt. Ich zitiere nachher noch einen aus dem Prozess. Mhm. Aber der ist parodiert worden in Comics, der ist in Late-Night-Shows aufgetreten, da gibt's Filmrollen, die ihn zitieren. Also der ist wirklich so eine öffentliche Figur geworden.
Ja, super cool. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu dem Fall und den Indizien. Also die Indizien sprachen ja eigentlich gegen ihn. Jetzt, also es war so, du hast ja eben schon gesagt, seine Ehefrau Nicole und deren Bekannter Ronald Goldman wurden also vor dem Haus
ermordet. Und zwar sehr brutal.
Ja.
Also sie haben beide Schnittwunden, tiefe Schnittwunden gehabt von einem großen Messer. Mhm. Und sie ist so, also er ist 20 Mal gestochen worden mit dem Messer und sie ist so brutal gestochen worden, dass man gesagt hat, sie sei fast enthauptet worden. Wahnsinn. Also richtig, richtig doll. Und bei beiden konnte man nachweisen, dass sie sich gewehrt haben. Und was besonders, unter anderem besonders schlimm für O.J. war, man sah an ihm auch Kampfspuren. Also er hatte einen verletzten Finger, eine verletzte Hand und er konnte beim Verhör nicht erklären, woher das kommt. Ja, ich habe mich da irgendwo geschnitten und so hat er gesagt. Und es wurde nicht nachgefasst, als er von der Polizei das erste Mal, aber ich kann es mal chronologisch vielleicht erzählen.
Gerne.
Also das war eine Nacht, in der Ronald Goldman und Nicole Brown Simpson ermordet wurden. Und in derselben Nacht noch ist O.J. zu einem Termin nach Chicago geflogen. Also er, es wurde allerdings, der Zeitpunkt des Todes wurde auf irgendwie zwischen 21.45 Uhr und 22.30 Uhr festgelegt. Also es war nur eine Dreiviertelstunde. O.J. war seit 2 Jahren von Nicole Brown geschieden. Und ist aber öfter zu dem Haus gefahren, um unter anderem, die hatten 2 gemeinsame Kinder, um diese Kinder abzuholen und um, also irgendwie ist der da öfter gewesen. Ja. Und der Weg zu seinem eigenen Haus mit dem Auto war nur 5 Minuten. Also 5 Minuten hin, 5 Minuten zurück. Das hat die Polizei auch abgefahren, wie lange das dauert. Das war schnell möglich. So, wenn man denkt, 45 Minuten, in dem der Mord hätte passieren können. OJ ist nämlich um eine bestimmte Uhrzeit hat er das Haus verlassen, mit seinem Fahrer, um zum Flugplatz zu fahren. Und für die Zeit bis 21.45 Uhr hatte er auch ein Alibi. Also es war wirklich, wäre sehr, sehr kurz gewesen. Ein sehr harter Kampf mit den Mordopfern. So. Jetzt hat man die Leichen gefunden und O.J. war schon nach Chicago geflogen. Und
war
man
schon
hat,
in der Luft.
Am nächsten Morgen hat man ihn in Chicago angerufen und hat ihm erklärt, ihre Ex-Frau ist tot aufgefunden worden, die ist ermordet worden. Und daraufhin hat O.J. gesagt, ich komme sofort zurück. Und dann ist er zurück nach Los Angeles geflogen. Während er da noch unterwegs war, hat man natürlich den Tatort untersucht und hat unter anderem sehr, sehr viele Blutspuren gefunden, einen blutigen Handschuh und auch blutige Fußabdrücke, unter anderem. Das war erstmal offensichtlich. Und dann sind die beiden, nur noch diesen Einsatz, ich rede mir hier den Mund vorsichtig. Und dann sind die beiden Polizisten zu OJs Haus gegangen, sind um das Haus rumgegangen. Und plötzlich kam einer der Polizisten zu seinem Kollegen und hat gesagt, guck mal, hier ist der zweite Handschuh. Der ist doch genau der gleiche, der war auch blutig. Der lag bei OJs Haus, der ist doch genau derselbe Handschuh, den wir am Tatort auch. Die müssen doch zusammenpassen. So.
Oh mein Gott. Also,
oh mein Gott.
Oh mein Gott, erdrückende Beweislast, oh mein Gott. Meine erste Frage, passten denn die Fußspuren, weil O.J. Simpson war ja so ein Riesenkerl und bestimmt auch schwer und er hatte ja bestimmt irgendwie eine riesengroße Füße, passten die denn zu seinen Füßen, ja? Oder
ja, war das denn? Füßen. Das waren Bruno Magli-Schuhe. Die wurden nur 277 Mal in den USA verkauft. Und in seiner Größe, glaube ich, noch seltener.
Ja, wollte ich sagen.
Und,
in Größe 49,5.
Die hatten genau die Größe, die er auch hatte. So.
Oh mein Gott. Und der Handschuh lag bei ihm. Also Und hat man den Fahrer befragt, der ihn zum Flugplatz gefahren
hat? Der Fahrer hat gesagt, also dann hat man noch festgestellt, als OJ zurückkam, dass er eben eine Wunde am Mittelfinger hatte.
Ja.
Und man hat den Fahrer befragt, ob ihm irgendwas aufgefallen sei an Mr. Simpson in der Nacht. Und dann hat er gesagt, nee, mir ist nichts aufgefallen, eine Wunde sei ihm nicht aufgefallen. Aber es sei eben auch sehr dunkel gewesen, nachts um 11 oder 23:30, als er den zum Flugplatz gefahren. Oder hätte er auch nicht auf dessen Hände geguckt.
Ja, so, also, ist ja auch nachvollziehbar. Er guckt nach vorne auf die Straße und so und guckt seinem Chef auch nicht dauernd ins Gesicht.
Nee.
Ja, und da geht es bestimmt auch um Diskretion, wenn man so.
Ja,
ja gut, aber es ist ja der Wahnsinn. Und letztendlich, ich gehe noch mal jetzt kurz auf den Tathergang ein. Also diese Tatsache, dass erstens so oft darauf eingestochen wurde, sowohl auf den Mann als auch die Frau, da spricht der irgendwie für Wut. Also es spricht ja für eine emotionale Geschichte. Ne? Also ein Raubmord würde man vielleicht sagen, ja, da reicht ein einzelner Schnitt durch die Kehle, aber dieses Raufhacken, da hat ja jemand eine ganz dolle emotionale Verbindung wahrscheinlich gehabt und das spricht ja eigentlich immer erstmal für den Ehemann. Ne? Oder
jetzt wird's spannend, Alex.
Jetzt wird's spannend. Erzähl's.
Weil nämlich O.J. Simpson eine lange Geschichte von häuslicher Gewalt hatte mit seiner Frau. Die hatte schon mehr als 10-mal die Polizei angerufen und gesagt, Hilfe, Hilfe, er will mich umbringen und so weiter. Und dann hat sie sich, da ist immer Polizei gekommen, aber sie hat sich dann beschwert, dass daraus nie etwas erfolgt ist. Und jetzt kommt natürlich die Prominenz von O.J. zum Zuge. Sie hat dann behauptet, gegen den wird nicht ermittelt, weil er halt so ein Darling ist und alle ihn mögen in Amerika, weil er ein berühmter Sportler ist und so weiter. Ja. Und sie hat einmal auch, während die Polizei da war, gesagt, er will mich umbringen, er will mich umbringen. Das war noch, als sie noch verheiratet waren. Und hinzu kommt auch, sie hat ein Tagebuch geführt, was wo sie sehr, sehr häufig geschrieben hat, dass er sie misshandelt. Also sie hatte häufig Würgemale am Hals, sie hatte sehr viele blaue Flecken. Also das, was wir letztlich hier auch kennen aus diesen Fällen, die man so oft diskutiert mit häuslicher Gewalt, dass Frauen misshandelt werden von ihren Partnern. Das hat OJ eben auch gemacht. Und es galt eben, er sei einfach rasend eifersüchtig gewesen. So.
Genau. Und nämlich der ermordete Mann, der an ihrer Seite war, der galt auch als ihr Liebhaber. Das ist, glaube ich, jetzt nicht hundertprozentig erwiesen. Mhm. Aber ich glaube, in so einem Eifersuchtsfall, und ich meine, bei rasender Eifersucht kann es ja auch reichen, dass die Frau einen anderen bei sich hat. Das ist dann
ist dieser übliche Fall, wo Männer denken, ich bin jetzt auch, war mal mit der verheiratet und jetzt bin ich auch schon 2 Jahre geschieden, aber niemals mehr... Ja. Darf die jemand anderen auch nur angucken, die gehört mir. Das ist ja dieser Wahn, in dem diese Männer, wir dürfen nicht vergessen, jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner ermordet. Wahnsinn. Jeden dritten Tag. Das
Und
ist ein
nur über Deutschland.
Das geht ich rede nur über Deutschland, ja. Das Wahnsinn. Ist in anderen Ländern auch so.
Ja, und das sind viele, viele Menschen.
Das ist ermordet. Wir reden jetzt nicht über Misshandlungen, die auch täglich, also in Hunderten von Fällen vorkommen. Also sage ich mal so, dieser Besitzanspruch, den die Männer an ihre Frauen haben, der ist schon unfassbar.
Das ist wirklich Wahnsinn. Jedenfalls gegen OJ erscheint es mir jetzt als Laie wie eine erdrückende Beweislast. Also, dass man da fast gar nicht rauskommt. Ne? Also wahrscheinlich in den 90ern. Ich bin mir nicht sicher, gab es da schon so DNA-Analysen?
Ja, also, es gab, also jetzt nochmal dazu. Es gab Blutanalysen und man hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 99, irgendwas Prozent festgestellt, dass das Blut an dem, es gab auch in OJs Haus übrigens Blutspuren. Bis in sein Schlafzimmer und sein Badezimmer. Jedenfalls wurde gesagt, diese Analyse, die man da gemacht hat, die, was da im Blut ist, das würde nur auf 2 Menschen in den USA zutreffen. Also nur 2 Menschen hätten eine identische, keine Ahnung, wie das so heißt, im Blut, so eine Markierung, wie in diesen beiden Blutspuren, die sowohl am Tatort als auch in OJs Haus gefunden worden sind. So, das ist das eine. Und dann wurden noch weitere DNA, also DNA sagt man so, weil es Acid auf Englisch heißt, aber bei uns heißt es ja Säure, DNS-Spuren genommen. Und die wurden aber leider sehr, sehr nachlässig in dem Polizeirevier gelagert und die waren kontaminiert. Das war natürlich ein willkommener Anlass für diese super Verteidiger zu sagen, ja, da ist ganz nachlässig untersucht worden und das kann ja, das stimmt ja gar nicht überein, das hätte ja auch von jedem anderen sein können.
Wahnsinn. Also das Ende vom Lied ist, er wurde freigesprochen.
Ja, aber noch lange nicht. Also,
So schnell.
Also Alex, also so schnell wurde der, oh lala. Also erstmal dieses Tagebuch, was es von Nicole Brown Simpson gab, das wurde vor Gericht nicht zugelassen. Das ist erst nach dem OJ-Prozess ins amerikanische Gesetze oder sowas aufgenommen worden, dass man dann auch solche Tagebücher, die Opfer geführt haben, als Beweismittel zumindest mitverwenden kann. So, dann, dass sie, also wie du schon gesagt hattest, es gab Revolte damals unter der schwarzen Bevölkerung, weil das ist ja bis heute so, dass ein hoher Prozentsatz schwarzer amerikanischer Männer im Gefängnis sitzt und weitaus geringerer Prozentsatz weißer Männer, dass da natürlich rassistisch, das wissen wir ja aus diesen ganzen Black Lives Matter Sachen und es sind ja, also wir sprechen hier über die 90er, da sind ja, würde ich mal fast sagen, da sind ja Schwarze teilweise noch in Lebensgefahr gewesen, wenn sie von einer Polizeistreife angehalten
worden sind. Heute doch auch, letzte Woche mit 96 Schüssen bei einer Routineuntersuchung.
Ja.
So. Also 96 Schüsse braucht man auch nicht.
Nee, nicht ganz.
Es würde auch mal ins Knie reichen, einer oder selbst, ne, also, aber da ist viel, viel Wut und Gefahr noch, glaube ich, im
Also es war jetzt jedenfalls so, die Öffentlichkeit hat ja sehr stark, dann war ja noch das Berühmteste direkt nach der ersten, also man hat OJ, als er zurück aus Chicago nach Los Angeles kam, gesagt, kommen Sie doch morgen früh mal aufs Polizeirevier oder so. Man, obwohl so viele Beweise schon gegen ihn vorlagen, hat man ihm halt nicht verhaftet und nicht gesagt, wir führen Sie jetzt in Handschellen ab und Sie können sich einen Anwalt suchen, sondern er kam am nächsten Tag aufs Revier und man hat ihn dann auch sehr nachlässig befragt, wo waren Sie, wo haben Sie Schnittwunde her an der Hand, dann hat er gesagt, ja, er hätte sich im Hotel in Chicago an einem Glas verletzt, aber so richtig würde er sich auch nicht erinnern und wie das Blut in sein Zimmer käme und dann hat er irgendwie gesagt, ja, da hat der Hund reingebissen oder irgendwie sowas. Also ganz, ganz fadenscheinig. Es wurde nicht nachgefragt. Es wurde ganz fadenscheinig nur irgendwie untersucht. Und dann ist er wieder nach Hause gegangen. Und dann hat man aber am Ende des Tages doch gesagt, Mensch, da gibt's ja so viel Beweise. Hat ihn, glaube ich, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, hat ihn, glaube ich, angerufen und gesagt, wir verhaften Sie so. Und dann ist er mit einem Freund, er hatte so ein Van, so einen weißen, ein Bronco heißt dieses Auto. Und der Freund und er sind in diesen Bronco eingestiegen und sind geflohen über die Auto, über den Highway. Und zwar stundenlang. Und damit ging dieses öffentliche Interesse überhaupt los. Da haben sich drei Fernsehsender eingeschaltet und haben von oben mit einem Hubschrauber das gefilmt, wie dieser weiße Bronco über die Autobahn rast. Und die Zuschauer haben sich alle, die haben nichts anderes mehr geguckt, die haben sie ja alle zugeschaltet. Das ging über Stunden. Und das war ganz spektakulär. Und irgendwann hat dieser Freund dann den Bronco angehalten und OJ ist ausgestiegen. Und dann hat er gesagt, ja, er war es nicht, so irgendwie so. Aber ja, warum er denn geflohen sei. Ach so, in dem Auto, in dem Bronco, lagen sein Pass und ein falscher Bart und falsche Haare. Und eine Gesichtsmaske, eine wollene Gesichtsmaske. Wer fährt mit? Also das ist sehr verdächtig.
Ja. Oh Gott, ja, mein Gott. Ja. Oh ja, ja, aber ich erinnere mich, sind ja diese aus den USA bekannten Verfolgungsjagden. Man weiß immer nicht, ist es der Polizeihubschrauber oder sind es die ganzen Fernsehstationen, die auch Hubschrauber haben. Das hat, sieht man ja öfters. Und ich glaube, das war damals wahrscheinlich noch ein Novum und wahrscheinlich der erste Fall. Aber das ist ja irre, dass man dann auch so verfolgt wird aus der Luft. Da kann man ja gar nicht gut fliehen.
Ganz,
aber,
ganz modern war das. Und ich glaube, das war der Beginn, dass die Öffentlichkeit so ein Interesse an solchen echten Fällen, also das war jetzt kein geschriebener Krimi, sondern das war ein echter Kriminalfall mit richtigen Toten und noch einem ganz berühmten Sportler, der da verfolgt wurde und die Leute waren außer sich vor, vor Begeisterung, also die sind, oh, das will ich sehen, wie geht das aus und so und schafft er es und so, also es haben sich damals schon zwei Fronten gebildet, von wegen schafft er es oder kriegt man ihn.
Wahnsinn. Ja, und jedenfalls, also er hat jetzt also wahnsinnig viele Indizien gegen ihn. Er hat diese Pseudofluchten, dann wurde er aber festgenommen. Also ab da saß er in U-Haft, oder hat man ihn auch wieder nach Hause gehen lassen?
Nein. Ja, ich glaube, man hat ihn auf Kaution wieder nach Hause gehen lassen.
Wow, also er genoss auf jeden Fall einen Sonderstatus.
Und dieser Sonderstatus führte auch dazu, dass nur 60 Tage nach dem Mord bereits der Prozess eröffnet wurde, was sehr, sehr ungewöhnlich war.
Ja, klar. Sag doch mal, die Beweisauflagennahme ist ja länger, ne?
Ja, und das Verfahren dauerte 250 Tage, glaube ich. Also es wurden hunderte von Zeugen verhört und befragt und so weiter. So, und das Spannende war nun dieser Johnny Cochran und diese Anwälte und Kardashian und wer nicht alles, die waren ja schlau und die haben jetzt nicht versucht, OJs Unschuld zu beweisen, weil die Beweislast so erdrückend war. Also das, da wurde auch unter anderem noch eine Mütze am Tatort gefunden, in der Haare von OJ waren.
Verrückt.
Und es wurden auch noch an den Leichen, glaube ich, oder direkt an den Füßen der Leichen Fasern gefunden, die aus zur Fußmatte aus OJs Auto gehörten. Also es gab Beweise über Beweise, also wirklich ganz und keinerlei Entlastung. Aber was haben die Anwälte gemacht? Die haben gesagt, wir wollen jetzt nicht OJs Unschuld beweisen, sondern wir möchten die Beweismittel in Zweifel ziehen. Und wir möchten vor allen Dingen die Zeugen in Zweifel ziehen, diskreditieren.
Also das heißt, man sagt dann so, Ja, natürlich lag da die Mütze von O.J.
Der war
das
ja
war seine
oft.
Ex-Frau, ja. Der war doch oft. Der hat die Kinder vorbeigebracht. Genau. Die hat ja auch einen Tag vorher da verliert. Ja.
Genau so war es.
Und dass er die Faserspuren, mein Gott, der ist da jeden Tag rumgelaufen. Ja. Der hat die Faserspuren verteilt. Das ist ja heutzutage, ne?
Ja.
So ging das. Und das Tagebuch, das gildet nicht.
Nee, das gildet nicht. Genau so, Alex. Du weißt genau, wie es ist. So war es auch.
Ja,
so.
Wahnsinn.
Nun war das Wichtigste natürlich, jetzt kommt es zum Dreh- und Angelpunkt des Verfahrens. Mhm. Das Wichtigste war natürlich der blutige Handschuh, von dem ein Exemplar am Tatort lag und ein Exemplar bei OJ im Haus.
Ja,
so. Im Haus. Und diesen Handschuh hatte ja einer der Polizeibeamten gefunden, der als erster an dem Haus von OJ war, als OJ noch in Chicago war in der Nacht, der mit seinem Kollegen an dem Haus war. Und als der Kollege irgendwie vorne am Haus stand, kam dieser Mensch, der hieß Mark Furman, kam der um die Ecke von dem Haus und hat zu seinem, Mark Furman kam mit dem Handschuh in der Hand um die Ecke und hat zu seinem Kollegen gesagt, guck mal, was ich hier gefunden habe, den zweiten Handschuh, der passt.
Warte, lass mich raten. Und die Verteidigung hat gesagt, die waren ja nicht zu zweit. Der kann das ja manipuliert haben, der eine Polizist. Der andere hat das ja nicht bezeugen können, richtig?
Richtig. Schlau, Alex.
Ja, naja, das war jetzt, habe ich nur gefolgert,
wie du es erzählt hast. Nein, aber genau so war das. Ja, so.
Wahnsinn.
Aber was natürlich entscheidend war, dieser Mark Furman wurde befragt. Also die wurden da wirklich gegrillt, diese Zeugen. Ja. Und er wurde befragt, jetzt Johnny Cochran wieder schlau, ob er Vorurteile gegenüber Schwarzen Menschen hätte. Nein, hat Mark Furman gesagt, niemals. Also er sei Polizist und er sei gerecht und er sei für alle Menschen sein, für ihn gleich und so weiter, hat er also ganz lange behauptet. So, jetzt kam aber Beweismittel von Gesprächen, die aufgenommen wurden mit Mark Furman, wo er dauernd von Niggern spricht. This bastard, this nigger und so weiter. Oh no. Und das hat man im Gericht vorgespielt und gesagt, hallo Herr Furman, Sie lügen.
Ja,
Sie lügen ja immer. Ja. Und Sie lügen natürlich auch. Und wenn Sie immer von Niggern sprechen und so rassistisch sind, dann ist es ja nur wahrscheinlich, dass Sie diesem tollen schwarzen Sportler auch noch ein Beweismittel unterjubeln wollen. So war die Argumentation der Verteidigung.
Das kann ich sogar ehrlich gesagt ein bisschen nachvollziehen.
Ja.
Und ganz ehrlich, also weiß nicht, das ist dann auch nicht mehr sehr stichhaltig. Also ja, wenn der wirklich ein Rassist ist, würde man das vielleicht, ja, aber schlau, die Verteidigung hat es natürlich auch richtig drauf gehabt.
Dann war nämlich in dem Prozess war es so, also man hatte diese beiden Handschuhe und hat zu OJ gesagt, ja, sind das denn überhaupt seine Handschuhe? Es war auch eine Firma, man konnte sogar anhand einer Quittung nachweisen, dass Nicole Brown diese Handschuhe mal gekauft hatte. Und OJ saß vor Gericht und der schlaue Johnny Cochran hat gesagt, OJ, zieh doch mal die Handschuhe an. Und der hat die Handschuhe übergestreift und OJ ist ja sehr groß und die Hände waren auch sehr groß und die haben nicht gepasst. Und dann hat Johnny Cochran den berühmten, sehr, 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 sehr häufig Wahnsinn. Zitierten Satz gesagt, if it doesn't fit, you must acquit. Das heißt, wenn es nicht passt, musst du ihn freisprechen.
Wow, ich habe Gänsehaut.
Yes!
Ungespielt, guck.
Ja,
du kannst es sehen.
Ja,
Wahnsinn.
Alex, ein toller Fall. Nicht umsonst war der so berühmt, der Fall. Und die Leute saßen vor den Fernsehern und haben morgens eingeschaltet und konnten sich nicht mehr auf ihre Arbeit konzentrieren.
Wahnsinn.
Und beim Bügeln und immer haben sie diesen Prozess verfolgt. Live, live dabei im Gerichtssaal.
Boah, Wahnsinn. Wahnsinn.
If it doesn't fit, you must acquit.
Und das sah auch so gut aus davon. Ich erinnere mich an die Bilder aus dem Gerichtssaal.
Ja.
Wahnsinn. Ja gut, aber das ist ja jetzt interessant. Wie erklärst du dir das denn? Haben die einfach in die Handschuhe eingelaufen oder hat er einfach zu kleine Handschuhe genommen? Weil ich meine, beim Umbringen muss es ja jetzt auch nicht praktisch sein.
Also sie waren ja von Nicole Brown gekauft worden, noch zur Zeit der Ehe bei Bergdorf & Goodman, glaube ich, in New York hatte sie die gekauft. Da gab es noch eine Quittung. Entweder die sind durch das flüssige Blut geschrumpelt. Also wenn man so Pullover zu heiß wäscht, laufen die ja auch ein. Und Handschuhe, vielleicht Lederhandschuhe, teure Lederhandschuhe laufen vielleicht, wenn sie nass werden, ein. Vielleicht hat er sie auch unfassbar umständlich angezogen, dass sie nur so oben saßen oder so. Aber ich denke mal, das haben die untersucht. Kann ich mir nicht so ganz erklären, aber vielleicht passten die, oder Nicole Brown hatte sie mal gekauft und die passten nie? Vielleicht hat sie eine falsche Größe gekauft, keine Ahnung.
Oder er hatte fette Finger bekommen.
Oder er ist fett geworden, weil er nicht mehr so viel Sport gemacht hat, kann ja auch sein. Wurstfinger,
oder er hat sich vorher irgendwie Wasser da reingespritzt, so, das gibt's bestimmt nicht.
Kennt man ja, wenn man den Ring nicht mehr abkriegt.
So ist es, wenn er einwächst, aber trotzdem interessant, weil das ist ja tatsächlich etwas, ja, das ist schon ein bisschen schwierig dann.
Mhm.
Aber es gab jetzt auch gar keinen, also wenn du meinst 252 Tage lang war der Prozess, es gab keinen anderen Verdacht, wer es hätte sein können. Ne? Also
nein, es gibt keine Einbruchsspuren, es gibt keine Überfallspuren, es gibt keine sexuellen Spuren, irgendwie, dass da irgendwie Überfälle oder so sein. Es gab keinerlei Spuren. Es gab bis heute ist das nicht aufgeklärt, wer das war.
Wahnsinn. Und OJ hat auch nie wieder was gesagt.
Doch. Ja. Er ist ja freigesprochen worden.
Ja.
Und er hat ein Buch geschrieben darüber. Das hieß If I Did It. Und die Leute, die den, also wenn ich es getan hätte, und die Leute, der Verlag, der das Buch gemacht hat, hat das If ganz klein gedrückt, also wenn, und I did it war in riesengroßen Lettern, also so in Buchstaben, also so, ich hab's getan.
Ja, ja, klar.
So, das ist die eine Sache. Und ich glaube, dieses Buch wurde auch nicht veröffentlicht. Es gab aber irgendwie Leseexemplare, die waren in Umlauf und der Verlag hat's dann zurückgezogen. Aber, was ja auch noch spannend ist im Zusammenhang mit OJ, er hat dann einige Jahre später einen bewaffneten Raubüberfall gemacht.
Ja. Ja.
9 Jahre später, glaube ich.
Ja.
Oder 5 Jahre später oder so. Und wurde deswegen auch richtig verurteilt.
Ja.
Und saß im Gefängnis, dies nur noch dazu.
Nee, ja, ja.
Und gerne. Da hat er einem Mitgefangenen den Satz gesagt: Selbst wenn ich es getan hätte, es wäre doch nur ein Zeichen von meiner übergroßen Liebe gewesen. Also da sind wir wieder bei dem Ding, dass Männer, die nicht haben können, dass ihre Frauen eigenes Leben haben oder einen anderen Mann oder so, das ist ja auch in diesen Deutschen, da steht dann immer Beziehungstat oder der Vater löscht seine Familie aus. Nee, der will einfach über die Frau bestimmen und die soll nicht mehr leben, wenn sie nicht mehr mit ihm schläft.
Wahnsinn, das hätte nur seine übergroße Liebe gesagt. Ja, ganz normal, der Mann. Ja, also genau das ist nämlich so ein Fall. Und zwar, es passierte nämlich so, warum wir mit dem Fall, nämlich bevor OJ jetzt vor kurzem starb, in Berührung kamen. Meine Freundin und ich, wir sahen im Fernsehen mal wieder diese alten Die nackte Kanone.
Oh, die liebe ich. Oh, ich liebe diese Filme. Die sind so gut. Sag mal, kann man darüber noch lachen?
Ja, damit kann man lachen. Klar, vieles ist heute nicht mehr PC und so. War damals, glaube ich, auch nicht PC. Aber damals ging es halt noch, Sachen zu machen, die nicht PC sind. Und die sind halt so ein bisschen albern, aber so wunderbar. Leslie Nielsen so ausgestellt, wie auch immer. Da spielt O.J. Simpson ja als Schauspieler mit.
Mhm. Und da gibt es eine schöne Szene, wie er, ich glaube, unter einem Bus irgendwas nachschauen will und repariert und der Bus fährt los und er hängt so unter dem Bus wie so ein Eichhörnchen, mit Händen und Füßen hält er sich an den Bus fest und die suchen ihn und 3 Tage später taucht er irgendwie in Texas auf und hängt immer noch unter dem Bus, ist tausende von Kilometern mit dem Bus hängen und der Bus, und dann hat er so eine, was damals auch in war, so eine Afro-Frisur und die ist so groß, dass er nicht durch die Tür passt.
Ja.
Der Film ist großartig. Aber also 3 Folgen.
Ist das denn eigentlich vor der Verurteilung gedreht oder danach?
Ja, vorher.
Aber danach, wurde er denn danach sozusagen in der Öffentlichkeit, also war er eine Persona non grata, wurde er, wie man heute sagt, gecancelt? Ja.
Ja, er wurde gecancelt. Also das Entspannende war, um nochmal auf diesen Schwarz-Weiß-Konflikt zurückzukommen, man hat natürlich auch die vielen Fernsehzuschauer und es gab viele Umfragen damals und da haben 75% der weißen Zuschauer gesagt, er ist schuldig und 78% der schwarzen Zuschauer haben gesagt, er ist unschuldig. Also das war von der Verteidigung halt so aufgebaut, dass man endlich mal einen schwarzen Mann wird nichts in die Schuhe geschoben, haben die Schwarzen gesagt. Endlich mal Gerechtigkeit für einen schwarzen Mann, der wird nicht verdächtigt und sowieso verurteilt, weil wir eine schäbige Justiz haben. Und die Weißen haben jetzt nicht gesagt, der ist schuldig, weil er schwarz ist. Weiß man nicht, gibt's ja auch idiotische Rassisten darunter. Aber viele haben gesagt, also die Beweislast ist so erdrückend, der muss das gewesen sein. Und ich sage einfach als Frau, sage ich mal so, sage ich einfach, solche Männer gibt es, ob weiß, schwarz, in allen Ländern der Welt, überall auf der Welt, maßen sich Männer an. Sie können darüber bestimmen, was die Frau tut, macht, denkt, wohin sie geht, wen sie anguckt, wie auch immer. Es war natürlich ein Mann, ja.
Also es ist natürlich eine Mutmaßung hier, aber ich glaube, ich habe auch das Gefühl, es gibt ja fast keinen anderen Sinn. Es wurde nichts geraubt, es gab keinen Einbruch. Es muss jemand aus emotionalen Gründen gemacht haben. Und wenn es jetzt nicht zum Beispiel die Ex-Freundin von dem Liebhaber war, möglicherweise, aber dann hätte man möglicherweise nicht so viel O.J. Simpson-Material am Tatort gefunden. Aber wie auch immer, es bleibt rätselhaft. Ist das eigentlich schon mal verfilmt worden?
Der Mordfall? Nee. Aber es gibt, jetzt, Doku. Es gibt eine Doku. Ja. Und was ich wirklich schade finde, ist, dass er, also ich habe das schon öfter gedacht bei so spektakulären Prozessen, dass er nicht einen Zettel hinterlassen hat oder ein kleines Buch, wo drin steht, übrigens Leute, ich habe euch alle verarscht, ich war's.
Ja.
Oder ratet ruhig weiter, ihr werdet es nie rausbekommen.
Voll lustig.
Oder so. Also das finde ich echt immer so schade, dass es das nicht gibt. Und was man noch dazu sagen muss, es gab ja dann noch einen Zivilprozess, den haben die Familien von Nicole Brown und Goldman, die beiden Familien haben den angestrengt und wollten Entschädigung. Also das ist in Amerika möglich, dass du keinen Strafprozess, sondern Zivilprozess auf Entschädigung, weil die deine Verwandten umgebracht worden sind. Und da ist O.J. auch verknackt worden auf 335 Millionen Dollar Zahlung.
Und er 33,5.
Entschuldigung, 33,5. Millionen Dollar. Und er hat auch im Gefängnis damals zu Mitgefangenen gesagt, niemals werde ich das zahlen. Und die haben bis heute keinen Cent erhalten.
Wahnsinn. Und er war ja auch, den Raubüberfall hat er, glaube ich, auch begangen, für den er verknackt wurde, weil er kein Geld mehr hatte.
Ja.
Und ich glaube, weißt du, ich glaube, er hat, die Anwälte waren so teuer, oder?
Ja, logisch.
Weil diese Phalanx von diesen wunderbaren Top-Anwälten, die du eben beschrieben hast, der ja auch jeder wahrscheinlich schon sehr teuer,
das kann ich billen, heißt das ja bei den Anwälten, das kann ich stündlich billen, da wird ein stündlich, ich weiß nicht, das ist jetzt 30 Jahre her, aber die werden da auch schon 100 Dollar die Stunde gebillt haben.
Quatsch, mehr.
Und wenn man denkt, dass der 250 Tage allein der Prozess dauert, plus, also die haben ein Jahr lang jeden Tag 12 Stunden gebillt, in Rechnung gestellt und da kann man sich vorstellen, wie viel Millionen das gekostet hat.
Der wird sein ganzes Vermögen da. Aber ich meine, das ist es einem natürlich wert, aber der war halt pleite. Nun, ich muss natürlich nur sagen, die Tatsache, dass er danach mit einem so dermaßen auch wirklich gewalttätigen Überfalldelikt wieder mit, es war ja auch unheimlich brutal, ne? Also auch Menschen kamen zu Schaden, wieder in Erscheinung getreten ist, spricht nicht gerade dafür, dass ein friedliebender Zeitgenosse ist, nicht? Und vorher vielleicht da nicht, auch immer wieder, also.
Wenn der schon seine Frau immer verkloppt hat und ich weiß nicht, der hat danach nochmal geheiratet, also über die andere Frau weiß ich jetzt nichts, aber der scheint also wirklich sehr, sehr aggressiv zu sein.
Wie weißt du denn eigentlich, wie er gestorben ist? Kennst du die Umstände seines Todes? Ist er in Haft gestorben oder war er schon frei?
Habe ich mich jetzt nicht mehr schlau gemacht.
Er war frei. Eure Aufgabe, jetzt das nachzugucken.
Nein, der hatte 9 Jahre bekommen für diesen Raubüberfall und das. Der war frei. Und ich habe nur Fotos gesehen, dass er dann immer Golf gespielt hat. Er lebte in Florida.
Ja. Naja, ich habe eine interessante Information gehabt, die jetzt vor seinem Tod war und nach dem Prozess, da hieß es nämlich, seine Kinder, die er gemeinsam mit Nicole Brown gehabt hat, die haben aber lustigerweise nach dem Tod zu ihm gehalten. Und das fand ich jetzt wiederum, also das hat mir zumindest ein Fragezeichen auf meinen geistigen Schirm gezaubert, denn ich dachte, also wenn er jetzt so brutal war zu der Mutter stets und die möglicherweise umgebracht, dass die Kinder das ihm abgenommen haben, dass er es nicht war, da war ich ein bisschen irritiert. Ich meine, vielleicht haben die ihn auch bewundert.
Das hat mich auch verstört, zumal ja dann die Mutter tot war. Also das ist ja ein schwerer Schock, wenn die Mutter und nochmal vom Vater ermordet wurde.
Ja.
Vielleicht haben die sich, weil sie keinen anderen mehr hatten, das auch schön geredet und gesagt, Papi ist immer noch unser Vater und weiß ich nicht, ist der Letzte, der uns bleibt oder so, keine Ahnung.
Man also, weiß es halt auch nicht mehr. Ich war ja auch immer, vielleicht war er auch manipulativ und hatte konnte die Kinder gut beeinflussen. Vielleicht war er der Bezugspunkt der Kinder, auch in der Ehe schon. Mhm. Man weiß es ja nicht, aber das war zumindest so etwas, wo ich dachte, naja, möglicherweise gab es noch Geheimnisse in diesem Beziehungsgeflecht, die auch nie offenkund wurden.
Also du merkst schon aus meiner Einschätzung des oder aus meiner Darstellung, dass ich anhand dieser Beweise, die es da gab, eigentlich davon überzeugt bin, dass er es doch war. Wobei das Gericht hat ja nun deutlich mehr zur Wahrheitsfindung beigetragen, als ich jemals leisten kann. Die haben ihn ja für unschuldig. Das muss ich ja akzeptieren. Trotzdem glaube ich, also so ein kräftiger Mann, der einer Frau den Kopf fast abschneidet, um sie umzubringen, weil sie mit einem anderen unterwegs ist. Also hallo, das ist ganz schlimm.
Ich finde das auch schlimm und ich finde auch schlimm, dass es letztendlich auch ein politisierter Prozess wurde. Ich verstehe das natürlich, dass Teile der Bevölkerung sich gegen eine rassistische Grundhaltung wehren wollen, aber dass es ein bisschen
so... Ja, zu Recht auch.
Zu Recht. Aber dass so ein Prozess dann auch so politisiert wird, das finde ich jetzt wiederum auch nicht ganz richtig. Aber nun gut, wir können diese Historie nicht so ganz einschätzen. Ich habe mich auch gewundert, kürzlich eine Dokumentation über Tina Turner gesehen, das ist jetzt ein Seitenaspekt, aber da war zu hören, dass Tina Turner in ihrer Jugend noch auf Baumwollplantagen gearbeitet hat, die Mutter einer Sklavin war und erst 19 und in den Südstaaten zum Beispiel nicht als POC-Frau nicht auf die gleichen Toiletten gehen durfte, wie Weiße nicht mal auf den Wasserspender nehmen und erst 1965 die Sklaverei in den USA erst offiziell abgeschafft wurde. Das hat man hier nicht so ganz. The Land of the Free war eigentlich immer nur The Land of the Free of the White People. Ja. Bis 65, das hat man hier nicht so auf der Uhr. Ne?
Du, das war diese ganze Friedensbewegung, die ist ja erst in den 60er Jahren entstanden. Also Anfang, Mitte der 60er Jahre, so Rosa Parks war ja die erste schwarze Frau, die sich geweigert hat, sich im Bus nach hinten zu setzen in den Südstaaten. Das war, glaube ich, 1963. Ja. Die hat sich einfach im Bus natürlich auf irgendeinen Sitz gesetzt und dann hieß es, Schwarze müssen hinten sitzen. Und es gab ja sehr viele solche Präzedenzfälle von, also ich bin auch teilweise in Amerika zur Schule gegangen. Wir hatten nur, es war eine sehr weiße Ostküstenstadt und wir hatten einen schwarzen Lehrer, das war der Musiklehrer. Und im Ort lebten drei schwarze Familien, die haben ihre Kinder aber nicht auf die dortige Schule geschickt, sondern ins Internat.
Ja, ich will nur sagen, also wenn erst 65 offiziell die Sklaverei komplett abgeschafft wurde und die Rassengleichheit, dann kann man sich vorstellen, dass in den 90ern da vielleicht gerade so ein Siedepunkt war, an dem sich so eine Gerechtigkeitsverlangen, ein berechtigtes Gerechtigkeitsverlangen an so einem Prozess auch entzündet, auch wenn ich sonst, wie gesagt, so eine Politisierung auch nicht richtig finde. Aber ist ein super spannender Fall mit einem Riesenmysterium. Und toll, dass du uns das heute hast so nahe bringen können. Das war ja heute hier mal ein Ausflug. Im Tag wie diese Podcast haben wir ja sonst nicht so viel Geschichtsstunde. Aber das fand ich als einfach, da haben wir uns beide drüber unterhalten und gesagt, nee, komm, da müssen wir drüber reden.
Da reden wir jetzt mal drüber, ja.
Ja, und du kennst dich auch so gut aus. Du warst vor Ort, du hast alle Namen mir noch. Übrigens, ich habe jetzt gerade parallel noch mal schnell nachgeschaut, woran er gestorben ist, an den Folgen von Prostatakrebs verstorben.
Also natürlich. Und Johnny Cochran hatte auch, glaube ich, Krebs und ist 2005 gestorben. Und weil du das gesagt hast mit Tina Turner, ich habe mich viel so mit schwarzer Musik beschäftigt. Und es ist natürlich auch bekannt, dass zum Beispiel, also Weltstars wie Ella Fitzgerald oder Sammy Davis Jr., die durften nicht in den Hotels übernachten, in denen sie aufgetreten sind. Und Sammy Davis hatte ja unter anderem auch eine weiße Freundin. Und das wurde also von der Presseabteilung seines Plattenlabels wurde das versucht zu verschweigen. Also es durfte nicht zu sehen sein, dass der mit einer weißen Frau rumreist. Und Ella Fitzgerald durfte auch nicht dort essen, wo die Weißen essen. Und die ist, also ich meine, ich glaube, wenn die nach Deutschland gekommen ist, war die ganz glücklich zum Konzert. Die hat ja in Berlin auch in der Philharmonie gesungen unter anderem und so weiter, dass die da mal überall essen gehen durfte. Ja, das war in den 70er Jahren. Also das muss man sich mal vorstellen.
Also wirklich unfassbar. Und man muss sich auch mal vorstellen, Tina Turner hat das auch beschrieben, es gab Hotels für Weiße und Hotels für Schwarze und erst als sie ganz groß wurde und sich sozusagen die Liberalisierung durchgesetzt hat, durfte sie auch in die guten Hotels, sagte sie, dann konnten wir auch mal ins Holiday Inn oder so, sonst waren das immer nur die Kaschem, in denen sie durften, also wirklich unfair. Und sie war ja auch ein wahnsinniges Opfer von häuslicher Gewalt.
Ja, also, die Ike Turner, Ike, die ja auch verprügelt wie nix. Ja, auch so ein Mann. Ja, ah, ich meine, wir so reden hier über Schwarz und Weiß, aber man kann das natürlich genauso über Männer und Frauen erzählen.
Ja, genau.
Also das ist, und insofern, um das nochmal zu sagen, wenn ich glaube, dass O.J. das war, das ist so eine ganz, ganz, ganz fürchterliche, schlimme, männliche Haltung zu sagen, meine Frau gehört mir, du sollst keinem anderen gehören.
Ja, ja.
Also wie so ein Stück, was man sich kauft.
Ja, ja, also das ist wirklich furchtbar. Ja, also da haben wir wirklich jetzt auch einen großen Bogen gemacht, aber trotzdem, alles gehört zusammen und das ist auch wichtig und das, wenn, das fällt einem manchmal dazu ein, ne? Also diese Tina Turner Sache fand ich auch frappierend.
Naja, das ist erschütternd, auch mit schwarzen Künstlern,
ja,
wie die behandelt worden sind oder lange.
Oder erinnere dich an Elvis, also weißer geht's ja nicht, aber als Elvis am Anfang auftrat, hat man ja gesagt, wie der die Hüften schwingt, das ist unanständig.
Zu schwarz.
Ja, oder, man darf das Wort ja jetzt gar nicht mehr sagen, aber der macht N-Musik. Mhm. Ja? Mhm. Und das wurde ja auch diffamiert, weil er ja den Blues da auch reinmischte und als weißer. Ja?
Jetzt fällt mir noch was zu O.J. ein.
Ja.
Da wurden auch viele Befragungen gemacht, also wegen, weil dieser Unterscheidung immer zwischen weiße Zuschauer und schwarze Zuschauer, wer dafür und wer dagegen war. Mhm. Es wurde festgestellt, dass O.J. als gar nicht Hautfarben zugehörig. Also man wusste zwar, das ist ein damals Afro-American, aber der wurde nicht als Schwarzer wahrgenommen, aber auch nicht als Weißer. Der hatte praktisch, das sah man nicht. Und das fällt mir deshalb ein, weil Michael Jackson ja der erste Künstler war. Mhm. Das war ja eigentlich erst in den, also der ist ja Ende der 60er erst mit seinen Brüdern aufgetreten und als er Solo gesungen hat in den 70ern, der erste Künstler war, der nicht mehr als schwarzer Künstler verkauft wurde.
Ach.
Also die Supremes und die Temptations und die Four Tops und so, die alle in den 60ern noch angefangen haben, die waren ja, haben zwar Weiße sehr gerne gehört, unter anderem ich und auch noch Deutsch, nicht mal amerikanisch, aber die wurden ja als schwarze Künstler verkauft und haben natürlich ihre Motown-Erfolge gehabt und so, aber Michael Jackson war der erste Künstler, der damals hieß es Rassen, also gibt ja gar keine Rassen, aber rassenübergreifend wahrgenommen wurde.
Interessant. Interessant. Ja, Wahnsinn. Also wie viel das ja auch alles mit Gesellschaft zu tun hat und wie jung im Grunde die Entwicklungen erst sind und wie man sich immer so einbildet, dass Menschheitsgeschichte und Zivilisationsgeschichte so eine Geschichte von Progress ist und dann sieht man noch, wie lange alles braucht. Ne?
Ja.
Ja, Armgard, ich danke dir herzlich für das Gespräch, für die vielen interessanten Informationen und für das viele Insiderwissen, das du uns hast mitbringen können.
Sehr gerne, Alex. Hat mir Spaß gemacht.
Armgard, mir auch. Und wir verlinken hier in den Shownotes natürlich immer auch Informationen zum Fall, aber auch dein Social Media. Und da können sich ganz Interessierte auch nochmal an dich direkt wenden.
Ja.
Super. Also vielen Dank und bis ganz bald.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Ciao.
Tschüss.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.